Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Canavis, euer Host hier im Podcast und jede Woche interviewe ich tolle Menschen mit spannenden Geschichten. Diese Woche ist Svenja zu Gast. Svenja und ich kennen uns tatsächlich schon richtig lange und ich freue mich, dass sich unsere Wege für diesen Podcast erneut gekreuzt sind. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Sie und ihr Mann sind von Alaska ohne großes Ziel bis nach Rio de Janeiro im Campervan gefahren. Was sie auf ihrer Reise erlebt haben, was gut und weniger gut war, erfahrt ihr in der nächsten Stunde. Svenja hat zu diesem Abenteuer ein Buch geschrieben, das Kein Ziel ist das Ziel heißt. Und sie und Peter halten regelmäßig Vorträge in ganz Deutschland zu diesem Abenteuer. Ihren Blog und auch das Buch habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und an der Stelle möchte ich auch noch einmal auf die letzten Plätze auf unserer Finnlandreise im Januar aufmerksam machen. Eine Woche sind wir in Finnisch Lappland und werden viele unvergessliche Abenteuer erleben. Wir werden vom Flughafen auf Schneemobile steigen und 30 Kilometer durch Wälder und auf gefrorenen Seen in unsere Unterkunft fahren, treiben auf dem eiskalten Fluss in der Dunkelheit und schauen den Sternen zu, selbstverständlich im dicken Neoprenanzug, unternehmen eine Schneeschuhwanderung in der schönsten Schneelandschaft und verbringen 3 Tage mit dem Hundeschlitten in der Natur, in Selbstversorgungshütten, ohne Strom und Wasser, aber mit Sauna und werden eine unvergessliche Zeit miteinander haben. Mit dem Code Finnland 150 könnt ihr nur für kurze Zeit 150 Euro auf diese Reise sparen. Diese Reise findet nur einmal statt und kann so nirgendwo anders gebucht werden. Also nehmt diese einmalige Chance wahr, kommt mit. Mitte Januar ist es soweit. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes beziehungsweise auf offthepath.com findet ihr das ganze Reiseprogramm mit allen Details und Infos und bei Fragen könnt ihr mir jederzeit eine Mail oder auf Instagram schreiben. Nun aber ganz viel Spaß mit Svenja und ihrem Roadtrip. Svenja, hallihallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich. Wir sprechen seit langem mal wieder.
Bestimmt.
Wir haben eine sehr lange Geschichte. Ich hab tatsächlich vorher überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesprochen haben und wie lange wir uns schon kennen.
Ja.
Kommst du drauf?
Warte mal, jetzt rechnen ist schwierig, aber ich weiß, wir kennen uns aus Holland und das ist gewesen 2008.
So lange?
12 Jahre, jetzt habe ich's. Nein, 14, scheiße, das ist ja schon, ja, krass.
Ehrlich, okay, so lange schon? Alter, krass. Das ist wirklich lange her, meine Fresse. Und ich freue mich sehr, dass wir sprechen, weil ich meine, ihr habt ja auch eine steile Karriere hingelegt und ihr habt viel erlebt in den letzten Jahren. Ihr habt ein Buch geschrieben, Kein Ziel ist das Ziel, und darüber sprechen wir heute, was ein richtig dicker Schinken ist, wo ich sehr überrascht war, weil wenn man eine PDF herunterlädt, dann sieht man nicht, wie groß das Buch eigentlich in echt sein müsste. Oder
ist sehr dick, du kannst damit auch jemanden erschlagen, das ist multifunktional.
Ja, immer gut, so eine kleine Waffe dabei zu haben, in Form eines Buches. Nee, auf jeden Fall total spannend. Ihr seid mit dem Auto von Alaska Richtung Süden gefahren, richtig weit Richtung Süden.
Genau, Rio de Janeiro.
Und darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wie kam es dazu, dass ihr euch in dieses Abenteuer gestürzt habt?
Also im Prinzip ganz einfach wie bei den allermeisten, dass wir irgendwie dachten, 3 Wochen Urlaub ist ja schön und gut, aber irgendwie nicht ausreichend für das, was man so vorhat. Und vor allem, wenn man schon mal vorher längere Reisen gemacht hat und weiß, wie cool es ist, wenn man einfach unendlich viel Zeit hat oder zumindest einen sehr langen Zeithorizont, dann ja, geht einem das irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, dass man immer so dieses, ja, hier 2 Tage, aber jetzt müssen wir auch schon weiter, sonst sehen wir das andere nicht mehr. Und ja eigentlich fast schon so ein bisschen gestresst ist von dem, was man alles tun möchte und wie wenig Zeit man dafür hat. Von daher ist das eigentlich der einzige logische Grund gewesen, dass wir gesagt haben, nee, wir haben noch so viele Sachen, wo eben das nicht reicht, nur ein paar Wochen zu haben. Deshalb kündigen wir Jobs und Wohnung und alles, was sonst so dazu gehört und machen uns eben auf, um genau das ja zu verwirklichen und einfach so lange, wie wir Lust haben und ja ansonsten die Umstände mitmachen, durch die Gegend zu reisen.
Hm. Ganz kurz, du hast ein Mikrofon, was so runterhängt, ne?
Soll ich das mal ein bisschen besser halten?
Ja, weil es an deinem Pulli oder an T-Shirt... Mhm.
Alles klar. Besser so?
Viel, viel besser. Danke.
Ja.
Von welchem Jahr sprechen wir da?
Das war 2018.
Also dass ihr die Reise gemacht habt oder dass ihr das geplant habt?
Ich glaube, die Planung an sich hat eigentlich schon so die Jahre davor immer wieder gestartet. Wobei die Frage ist, was heißt Planung? Weil geplant haben wir eigentlich relativ wenig. Wir haben immer nur gesagt, dass wir es machen wollen. Und dann haben wir irgendwann uns mit einer Flasche Rotwein vor der Weltkarte zusammengesammelt und mit Post-its bewaffnet dann zusammengeschrieben, was sind denn die Sachen, die wir überhaupt eigentlich machen wollen. Und dann hat jeder so alles Mögliche mal da drauf gekritzelt, was er definitiv so im Leben noch machen möchte. Und dann sind wir das ganz analytisch angegangen, haben so ein bisschen priorisiert und kategorisiert, was sind Sachen, die man auch vielleicht machen kann, wenn man älter ist oder wenn man vielleicht Kinder hat oder doch einfach nur in einem 3 Wochen Urlaub. Und haben dann alles, was stehen geblieben ist, quasi in Prio 1 geräumt und ja, haben ein bisschen hin und her überlegt und letztlich, weil halt gerade Sommer war, ist es dann zuerst Alaska geworden. Also auch das, wenn man immer so im Endeffekt sagt, ja, ihr seid von Alaska nach Rio gefahren, ja, stimmt, war aber nie das Ziel oder der Plan. Also es ist einfach im Nachhinein hat es sich so ergeben, dass wir das jetzt so sagen, aber vorher gab es einfach gar kein Label, was man hätte draufpacken können. Es war alles immer komplett ungeplant und einfach so, ja, wir gucken mal, wo es uns hintreibt.
Kurze Werbeunterbrechung für Stay Better. Wenn ihr auf Roadtrips mit eurem Van oder Wohnmobil seid, dann kennt ihr das Problem. Ihr wollt frei in der Natur stehen und den Ort für euch alleine haben. Legal sollte es auch sein, damit ihr auch in Ruhe schlafen könnt. Stay Better bietet einsame und einzigartige Plätze bei netten Menschen auf dem Land an. Über 180 Höfe und Farmen stehen euch in einem geschlossenen Mitgliederbereich samt Belegungskalender zur Verfügung. Der Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Plattformen ist auch, dass die Anzahl an Mitgliedern begrenzt ist. Aktuell achtet Stay Better darauf, dass eine Quote von 1 zu 20 eingehalten wird. Pro Hof gibt es 20 Mitgliedsplätze. So haben alle Höfe was davon und auch wir Nutzer müssen uns nicht um die besten Plätze streiten. Ich finde das klasse. Die Höfe werden alle individuell von Stay Better ausgesucht und du gibst den Menschen, die sich um unsere Lebensmittel kümmern, was zurück. Hier haben wirklich alle was davon. Stay Better nimmt jetzt wieder Mitglieder auf und ihr könnt euch euren Platz für 2023 direkt sichern. Schaut jetzt auf www.staybetter.farm vorbei. Den Link habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Es hätte also auch passieren können, dass ihr einfach von Alaska bis nach L.A. fahrt.
Genau, also eigentlich stand auf diesem besagten Post-it nur drauf mit dem Campervan durch Alaska. Und ein weiterer Post-it hatte zum Beispiel Mexiko draufstehen. Na, und wo wir jetzt einmal den Bulli halt gekauft hatten, war es irgendwie ganz sinnvoll, mit dem dann auch nach Mexiko zu fahren. Und das ist dann ja quasi ausgeartet.
Und ein paar Monate später habt ihr euch irgendwie in Rio wiedergefunden und gefragt, wie sind wir hingekommen?
Genau, so ähnlich. Ja, also wir hatten ja zwischendurch noch eine kleine Van-Pause nach Zentralamerika. Wir hatten ja diesen blauen Bulli in Alaska gekauft, der uns auch mehr oder weniger zuverlässig erstmal bis nach Nicaragua gebracht hat. Aber es war auch klar, dass der es in den Anden nicht packen würde. Der hatte immer mal wieder Probleme mit dem Automatikgetriebe. Der hätte definitiv noch in Kolumbien schlapp gemacht. Und dazu kommt dann ja auch noch das Darien Gap, was es ein bisschen schwieriger einfach vom Aufwand her und auch von den Kosten macht, was die Verschiffung betrifft. Es gibt ja keinen Fährservice, aber eben auch Dschungel zwischen Kolumbien und Panama, wo man nicht durchkommt. Das waren all solche Sachen. Und ich muss auch zugeben, ich war nach Zentralamerika ein klein bisschen Zentralamerika oder Südamerika müde kurzfristig und brauchte erstmal was anderes, weil es einfach immer so heiß war und alles sehr, sehr kompliziert. Und dann haben wir den Bulli ja dort verkauft, haben uns stattdessen Fahrräder zugelegt, also immer noch 4 Räder, und sind ein bisschen über Hawaii geradelt und in der Südsee gewesen, bevor es dann letztlich mit einem anderen Fahrzeug in Kolumbien wieder weiterging.
Bis dahin sind natürlich schon ein paar Monate vergangen. Lass uns zurück zum Start eurer Reise gehen. Ihr seid in Alaska, habt ihr angefangen, wo ihr diesen Wagen, ist der erste, den ihr euch angeschaut habt, zugelegt habt. Ein Volkswagen, Europe, nee, wie hieß der?
Eurovan.
Ja, Eurovan, genau. Und wie seid ihr auf den gekommen und was hat man vor Pandemiezeiten für sowas bezahlt?
Also letzten Endes, wie sind wir auf den gekommen? Ich glaube über Craigslist. Das ist ja so das eBay-Kleinanzeigen in den USA. Ansonsten haben wir uns noch so ein bisschen bei Facebook Marketplace umgeschaut. Wir haben auch mal bei ein paar Gebrauchtwagenhändlern geschaut. Aber man muss dazu sagen, das Angebot in Alaska war doch sehr überschaubar. Wir haben noch einen einzigen anderen Bulli gefunden und da stand so ungefähr vor 2 Jahren ging er noch an oder so ähnlich war die Beschreibung. Und ansonsten waren es alles eigentlich immer eher diese riesigen überdimensionierten Wohnmobile oder auch Pickups mit Kabine drauf. Das war irgendwie nicht so ganz, was wir im Kopf hatten. Von daher hatten wir eigentlich Glück, dass es überhaupt irgendwas noch überhaupt im Verkauf gab, was wir haben wollten. Und das ist er dann eben geworden.
Wäre so ein...
Ach, die Frage noch zum Preis, ne? Genau. Was hat er gekostet? Er hat, meine ich, $4,500 gekostet. US.
Ja, okay. Und wäre diese Alternative, so jetzt, wo du, ihr habt die Reise jetzt dann auch erfolgreich überstanden, den Wagen allerdings halt auch auf halber Strecke dann verkauft, weil er dann doch Probleme gemacht hat, von dem, was ihr so erlebt habt, wäre eventuell so ein Pickup mit Kabine im Nachhinein nicht besser gewesen für die Straßen und Orte, die ihr besucht habt, diese vielen Berge?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, man kann ja immer Glück und Pech haben. Und wir hatten jetzt definitiv kein Pech, weil der hat ja lange mitgemacht und hatte auch schon viele Kilometer.
Und das sind sehr, sehr viele Kilometer. Das sind viele, also viele 10.000 Kilometer, die ihr gemacht habt.
Ich glaube, das waren insgesamt, wir sind ja viel Zickzack gefahren. Ich meine, das wären 30.000, die wir gemeinsam zurückgelegt haben.
Das ist nicht wenig.
Plus viele harte Winter, die der Wagen vorher in Alaska schon mitgemacht hat. Das ist natürlich auch immer noch so ein Problem, ne? So ein Fahrzeug im Süden, das hat natürlich noch nicht ganz so viel erlebt und mitmachen müssen, was irgendwie auch Rost und einfach generell Verschleiß angeht, ne? Wenn überall Meter hoch Schnee liegt und Salz gestreut wird. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. Also es wäre sicherlich noch mal ein Tick komfortabler gewesen. Und für den Südamerika-Part, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Da hatten wir dann ja noch mal so ein bisschen downgesized. Da wäre es manchmal nett gewesen, etwas mehr Komfort zu haben. Aber eigentlich, muss ich sagen, war ich in Nordamerika immer super happy mit dem Bulli, wenn er nicht gerade rumgezickt hat. Also es war schon immer sehr gechillt irgendwie da drin. Wir waren klein genug, um nicht groß aufzufallen. Um auch überall hinzukommen, auch gerade in Mexiko, durch die engen Gassen, da wären wir mit so einem Pickup nicht durchgekommen oftmals. Also der hat uns dann eben auch aufgrund seiner kleinen Größe an viele schöne Orte gebracht. Und Offroad oder so, das hat sich gar nicht so oft gestellt, die Frage, also ob das jetzt irgendwie ein Problem ist.
Kann ich total verstehen, tatsächlich. Also ich meine, wir fahren ja selber so einen großen Sprinter und der ist mir... die meiste Zeit ist er mir tatsächlich einfach zu groß.
Ja.
Mit seinen 6 Metern Länge und 3 Meter, weiß ich nicht, 20.
Ja, wir haben ja den Crafter.
Ja, dann weißt du das ja, also das ist der, selbst der ist mir eigentlich zu hoch, aber er ist einfach sehr komfortabel, was den Platz genau angeht. Das genau ist natürlich ein großer Unterschied, dass du halt drinnen stehen kannst, dich viel bewegen kannst, aber es ist halt der perfekte Wagen. Weiß ich nicht. Gibt's, glaube ich, nicht so ganz richtig.
Das ist auch der Grund, warum wir jetzt einen Crafter haben, weil wir immer gesagt haben, naja, stehen für so einen Regentag, das wäre schon echt nice. Und hier in Deutschland ist es das auch. Aber auf der Reise, solange wir den Bulli hatten, hatten wir, glaube ich, 5 Regentage.
Ja,
in 8, 9 Monaten.
Völlig
von daher hatte sich, wir konnten immer das draußen sehr gut mitnehmen. Und gerade auch am Anfang in Kanada und in den USA, da ist ja auch einfach so viel Platz und so viele tolle Orte, wo es auch gar kein Problem ist, das draußen einfach mit zum Wohnzimmer zu machen. Von daher war es für uns eigentlich nie wirklich so ein großes Problem oder so, dass wir jetzt sagen, oh nein, wir wollen uns aber auch mal ausstrecken und hinstellen. Ja, dann bist du halt rausgegangen.
Ja, vor allem ist das halt eben Camping.
Eben.
Also ich weiß nicht, wie du das jetzt so siehst mit einem Crafter. Also ich erwische mich halt schon sehr, dass ich halt sehr in diesem Komfort des Sprinters mich verliere und manchmal dauert es ziemlich lange, bis ich morgens ihn verlasse und rausgehe und mich wirklich zwingen muss, so hey, nimm deinen Kaffee und geh raus, weil du bist zum Campen da und das ist eigentlich das, was du liebst. Und ich bin früher, dieses Jahr tatsächlich nicht, dieses Jahr haben wir uns sehr, sehr krass gezwungen, rauszugehen und wirklich jede Mahlzeit draußen zu essen, außer es hat wirklich gegossen. Und dann ist es auch mehr Camping. Aber ich erinnere mich an Reisen letztes Jahr, wo ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, so, was habe ich jetzt eigentlich erlebt? Ich bin doch gar nicht draußen gewesen. Bin doch nur Auto gefahren. Und deswegen finde ich halt so ein kleines Auto oder halt eben das Draußensein einfach viel geiler.
Auf jeden Fall. Also im Moment ist auch gerade so, man will ja immer das, was man gerade nicht hat. Wo ich auch denke, ha, es wäre so viel einfacher vielleicht irgendwie auch. Und irgendwie kommt es mir auch manchmal zu überdimensioniert vor. Und vor allem, wenn man gerade mal irgendwie so eine kleinere Tour macht oder so, wo man das alles gar nicht bräuchte. Ja, es ist schwierig, glaube ich, da das Perfekte zu finden.
Ja. Man möchte immer das, was man nicht hat, wie du gerade schon gesagt hast. So, noch eine weitere Frage. Wenn du das jetzt nochmal machen würdest, ist Alaska vielleicht der falsche Ort, um sowas zu starten? Wäre es vielleicht nicht besser gewesen, auf im Anführungsstrichen Mainland USA zu starten und hochzufahren und vielleicht doppelte Strecke zu fahren?
Ja, das hatten wir auch überlegt. Wir sind auch tatsächlich nach Seattle geflogen und hatten die Option, in Seattle nach einem Fahrzeug zu schauen und hochzufahren, also genau wie du sagst. Haben uns dann aber doch dagegen entschieden, einfach weil es dann irgendwie doch nochmal super viel Zeit gekostet hätte. Und auf den ersten Blick schien das Angebot in Seattle auch nicht so enorm viel besser. Deshalb haben wir uns dann einfach für die Risikovariante entschieden, aber hatten auch wirklich Glück, weil, wie ich schon gesagt habe, es war das einzige Fahrzeug, was dem, was wir im Kopf hatten, nahe kam und zum Verkauf stand. Also ansonsten hätten wir echt schauen müssen, was unsere Alternative gewesen wäre. Von daher ist es vielleicht nicht ideal, wenn man, weil ja, kein Glück hat.
Ja. Ihr habt dann eure Bertha, so habt ihr sie.
So hat der Peter es genannt, wegen des Bärs auf dem Nummernschild und ich habe es dann irgendwann akzeptiert.
Ja. Ihr habt sie dann dort gekauft, noch schnell umgebaut in euren Camper und seid dann losgefahren. Wie ist eure Route durch Alaska und Kanada verlaufen?
Wir waren erstmal total geschockt, wie wenig Straßen es in Alaska gibt. Also man muss dazu sagen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir haben wenig geplant. Und ich glaube, so bei der Frage wird klar, wie wenig bis gar nicht wir eigentlich geplant haben. Wir waren so vorher im Stress, was diese ganze Sachen kündigen, Wohnung ausziehen, das ganze Zeug wo unterstellen. Dann kam noch eine medizinische Sache dazu, die dringend geklärt werden musste. Wir haben einen Monat vorher geheiratet. So eine Hochzeit ist auch irgendwie enorm aufwendig. Und deshalb standen wir da in Alaska und hatten eigentlich überhaupt keinen Plan, wo wir sind, was man hier tun kann, wo man genau hinfährt. Und während Peter das Auto ausgebaut hat, habe ich erstmal geschaut, was sind denn so die Highlights von Alaska. Und dementsprechend war das alles dann doch sehr, sehr ungeplant. Und wir haben gemerkt, Alaska ist doch deutlich wilder, als wir irgendwie gedacht hätten, weil wir haben uns einfach nicht viel gedacht. Und es gibt gar nicht so viele Straßen, wo man mit so einem Bulli dann hinfahren könnte. Also einfach ein Großteil ist wirklich Wildnis, wo man ja eigentlich mit einer Expedition reingeht oder zumindest mit deutlich mehr Kenntnissen, als wir sie zu diesem Zeitpunkt hatten und auch wahrscheinlich, als wir jetzt haben. Und so ist die Route dann letzten Endes von Anchorage aufs Kenai Peninsula gefahren. Das ist so eine ganz schöne Halbinsel im Süden, wo man wirklich alles zwischen Gletschern und Strand hat. Und von dort wieder zurück über Anchorage in Richtung Denali Nationalpark. Das ist so die Into the Wild-Ecke, wo auch bis vor kurzem wirklich noch der Bus gestanden hat. Und dann über Fairbanks fast schon wieder direkt Richtung Kanada.
Ja, hört sich ja für mich so an, als hättet ihr statt einem Camper eigentlich ein Wasserflugzeug gebraucht, ne? Ich glaube, das hätte euch dort ein bisschen weitergebracht.
Das wäre nicht schlecht gewesen. Also wir sind ja tatsächlich auch einmal mit dem Wasserflugzeug geflogen, um ein bisschen tiefer in die Wildnis zu kommen und den Bären etwas näher. Aber ja, das wäre schon nicht schlecht gewesen.
Ja, ja. Aber ich stelle mir das aber auch, ich meine, welche Jahreszeit wart ihr? Ihr wart im Sommer dort? Welchen Monat?
Im Juli.
Juli. Und gut, es bedeutet, ihr habt Midnight Sun, also Mitternachtssonne. Es wird nicht dunkel. Die Temperaturen sind angenehm durch Klimaerwärmung, vielleicht sogar da oben sogar schon mittlerweile zu warm. Aber es ist natürlich ein geiler Start in diese Freiheit, ne? Man hat halt viel mehr vom Tag. Man macht die Nacht zum Tag, die Tag zum Nacht. Ich stelle mir das jetzt ziemlich geil vor, so zu starten.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben uns gar nicht so viel dabei gedacht, dass das der Start wurde. Aber so rückblickend ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Start gewesen. Und auch vielleicht so mit einer der Parts von der Reise, wo man so eigentlich am freisten war. Also weil man wirklich gefühlt immer in der Wildnis war, einfach weil Alaska nicht allzu viel anderes als Wildnis hat.
Ja, ja.
Und ja, irgendwie so genau dieses selbstbestimmte, heute will ich hier schlafen und ich bleibe jetzt einfach mal hier und mache mein Lagerfeuer. Wobei Lagerfeuer haben wir gar nicht so oft gemacht. Es gab relativ schnell Waldbrand. Gefahr und dementsprechend überall Feuerverbot. Das war ja gar nicht so oft dann passiert. Es war ein sehr, sehr krasser Sommer, wo es sehr, sehr viel gebrannt hat in Nordamerika. Aber ja, davon ab war es wirklich so richtig der Traum, den man sich vorstellt.
Ganz kurz, achte bitte auf das Mikro, das raschelt wieder so ein bisschen. Ich erinnere mich, glaube ich, 2018 war das auch wirklich ziemlich extrem, dass halt wirklich sehr, sehr viel gebrannt hat, vor allem halt in Kanada. Da ist ja auch viel in Banff und im Jasper Nationalpark viel abgebrannt. Ich erinnere mich auch, dass ihr zu der Zeit halt dort wart und man relativ wenig machen konnte. Ne? Ist übrigens aktuell, also jetzt ist es September, wenn wir sprechen, aber letzten Monat hat es halt in Jasper halt auch wieder, oder diesen Monat richtig krass gebrannt und der ganze Nationalpark wurde, glaube ich, gesperrt.
Ja, es war da auch teilweise, dass einiges gesperrt gewesen ist. Also auch hinterher in Montana, im Glacier National Park, da war auch mehr als die Hälfte gesperrt und auch die ganzen Campingplätze evakuiert worden. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir oben in Jasper waren, war das meiste offen. Aber es war so gesehen auch fast egal, weil du hast nichts gesehen. Also es war so eine krasse Rauchwolke, du konntest in die Sonne reinschauen wie in den Mond. Du hast einfach nur gesehen, da ist irgendwie so ein roter Himmelskörper. Aber es hat dir nichts ausgemacht, ohne Sonnenbrille am helllichten Tag da reinzuschauen, weil so viel Rauch dazwischen war. Man hat es auch beim Atmen gemerkt. Also es war wie dauerhaft am Lagerfeuer sitzen. Und klar, schade für uns an der Stelle, aber einfach ja natürlich eine richtige Katastrophe für die Natur.
Naja, absolut. Was habt ihr von der Zeit, also in dem Nord von Anchorage, seid ihr bis wieder zurück nach Seattle, wo ihr eure Pause gemacht habt? Ihr musstet ja mal kurz nach Deutschland. Aber ist das so, dass der wildeste Teil eurer Reise gewesen?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Also wild im Sinne von wilder Natur. Also das Doch, würde ich schon sagen. Danach ist es selten wieder so wenig besiedelt gewesen. Vielleicht nochmal zwischendurch in Peru oder so später. Aber spätestens ab Mexiko und auch noch natürlich vorher schon in Kalifornien hat man einfach so viele Menschen auf so kleinem Raum, auch in Zentralamerika, wenn man sich mal das auf der Karte einfach anschaut, wie viel weniger Raum für, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Einwohnerzahlen im Vergleich sind, aber man merkt ja, also wie viel mehr Menschen dort einfach leben. Und wenn man wild so irgendwie definiert als ja frei von Zivilisation und man kann ein Stück weit machen, was man will, also natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten, dann ist das definitiv der wildeste Part gewesen, ja.
Ja, tatsächlich ist das etwas, was ich halt schon öfters gehört habe hier im Podcast, dass die Leute sagen, wir haben halt im Norden angefangen und es war halt so, danach ging es eigentlich so, was Wildnis angeht und Wildcampen, also Wildcampen haben wir zwar schon gemacht, aber es war halt eben nicht mehr das Gefühl von Wildcampen, weil wir meistens irgendwo in irgendeiner Bucht, in irgendeiner Straße oder sonst irgendwo oder auf irgendeinem eingezäunten Areal standen. Danach ging es halt bergab, was halt abgeht, weil die USA und Kanada einfach die wildesten Orte und die geilsten Orte zum Wildcampen sind.
Ja, wobei auch in den USA, also spätestens dann ab Kalifornien kannst du es auch knicken. Also dann, klar, kannst du überall Glück haben. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja in den USA, gerade in den Nationalparks, auch einfach mega geile Campingplätze. Da fühlst du dich ja auch wie Wildcamping. Allein schon, weil jeder Platz riesengroß ist und du deinen Nachbarn im Zweifel gar nicht unbedingt sehen musst, wenn da noch ein Baum zwischensteht. Aber ja, Zentralamerika und auch den Norden Südamerikas fand ich es tatsächlich schwierig mit Wildcamping oder zumindest dieses Gefühl wiederherzustellen. Es wird wieder besser so ab Chile. Also generell haben wir das festgestellt, so je näher man an den Polen ist, also Nord- und Südpol, desto besser ist das Wildcamping und das Freiheitsgefühl.
Frage mich, was das damit zu tun hat. Also das stimmt. Ich habe auch sehr gute Erinnerungen an Chile. Argentinien kenne ich nicht. Aber Chile ist auch ein unglaublich geiles und wildes Land.
Ja, absolut.
Und jetzt, wo du das sagst, du bist die Erste, die das so gesagt hat. Und ja, stimmt.
Ja, so Patagonien und so ist halt auch einfach absolutes Traumziel, was das betrifft. Also generell natürlich, aber eben auch fürs Campen.
Ja. Ihr seid dann nach Seattle, habt eure kleine Pause gemacht, wo ihr nach Deutschland seid. Ihr habt da schon Probleme mit dem Wagen, die ersten Problemchen schon gehabt. Ihr habt in Deutschland Ersatzteile besorgt, die ihr dann in Seattle einbauen habt lassen. Inwieweit wusstet ihr da schon, was da so auf euch zukommt oder habt ihr geahnt, was da noch auf euch zukommt?
Ich glaube, wir hatten einfach ständig Probleme mit Sensoren. Also ich glaube, fast jeder Sensor, der in so einem Auto verbaut ist, ist im Laufe der Zeit mal kaputt gegangen, um hier mal so ein bisschen Anti-Werbung zu machen für bestimmte Hersteller. Also alles wurde einfach an Sensoren ausgetauscht, weil fast jede Sache ein elektronisches Problem war, wo einfach was falsch angezeigt wurde. Und in den USA ist es einfach krass kostspielig. Also es kamen noch ein paar andere Sachen dazu und es musste auch noch ein Filterwechsel gemacht werden. Also nee, Ölwechsel heißt es, ne? Du siehst, ich kenne mich sehr, sehr schlecht aus mit den technischen Details. Dafür habe ich den Peter dabei. Und wir haben dann halt einfach versucht, vieles in Deutschland zu holen, mitzubringen, weil allein die Arbeitsstunden, ich glaube, in Seattle haben wir irgendwie $125 die Stunde plus Steuern gezahlt, enorm sind. Aber dass es später nochmal mit dem Getriebe so bergab geht, was uns dann ja in Texas um die Ohren geflogen ist, das hätten wir zu dem Zeitpunkt nicht geahnt.
Ja. Aber ich meine, so schlimm kann das ja gar nicht gewesen sein. Immerhin fährst du ein Auto der gleichen Marke zu Hause.
Ja. Das stimmt. Ja, aber ich meine, du weißt, wie der Markt aussieht, ne?
Ja.
Man muss mehr, als man kriegt.
Ja.
Nein, also kein bleibender Hass.
Aber ich muss sagen, also so beim Durchlesen eures Buches habe ich so oft an, kennst du bestimmt, Philipp und Caro von The Sunny Side gedacht, die ja mit ihrem Defender ähnliche Probleme gehabt haben, der auch ständig irgendwie Wehwehchen gehabt hat. Und
aber ist der jetzt nicht auch tot?
Bitte?
Ist der jetzt nicht auch tot?
Er wurde wiederbelebt. Okay. Er fährt auf deutschen Straßen mittlerweile, aber er war tot. Also schon viele Bypässe. Aber ich glaube, dass die Reise, die involviert ja dieses Auto ja auch sehr, und dieses Auto entscheidet ja auch so ein bisschen, wie schnell es vorwärts geht, und es entschleunigt vielleicht auch ein bisschen. Wenn ihr ein perfektes Auto gehabt hättet, wärt ihr vielleicht irgendwie schneller durch diese Länder gereist. Aber vor allem glaube ich halt eben auch, dass ihr ohne dieses Auto nicht diese Erlebnisse gehabt hättet, die ihr gehabt habt mit den Menschen und den Orten, weil sie euch mit den Menschen in Verbindung bringen und ihr dadurch halt zum Beispiel diesen Mechaniker in Texas kennengelernt habt, der euch ja geholfen hat, mit dem ihr dann halt auch Thanksgiving und so weiter verbracht habt. Und das muss man dem Wagen ja auch ein bisschen zugute heißen, dass er nicht nur irgendwie Stress gebracht hat, sondern halt vielleicht halt eben auch mehr als das, also auch was Positives.
Das stimmt. Und jetzt, wo du es sagst, ich kann mich noch so an eine Situation erinnern. Man hat ja im Auto auf diesen sehr, 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 sehr langen Fahrten in Alaska viel Zeit nachzudenken, wo wir so nach so 4 Wochen oder so waren, wo ich auch überlegt hatte, so naja, ich schreibe mal so ein bisschen die Erlebnisse mit, vielleicht möchte ich ein Buch rausmachen. Also zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich nicht mehr als dieses, ich guck mal, was raus wird. Und wo ich mir dann auch anfangs direkt dachte, ja, ich weiß nicht, ob das was wird, weil wir haben ja irgendwie gar keine coolen Geschichten bisher. Es war zwar irgendwie total schön, aber es ist noch nichts Krasses passiert. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? Die Sachen, die in dem Moment halt irgendwie wirklich übel für einen selbst sind und wo man wirklich Stress hat und die einen Nervenkosten, sind halt im Nachhinein die Sachen, die halt irgendwie eine coole Geschichte machen, unabhängig davon, ob man jetzt daraus ein Buch schreibt oder es einfach nur seinen Freunden erzählt oder in 30 Jahren irgendwem. Das ist halt schon so retrospektiv, braucht es das irgendwie auch, damit man sagen kann, boah, geil, was ein Abenteuer damals.
Ja, absolut. Und ich meine, wie viel Glück muss man haben, dass halt Mechaniker, professionell ausgebildete Mechaniker oder eine Werkstatt halt einfach nichts daraus findet und du denkst, um jetzt einfach so einen kleinen Ausschnitt aus deinem Buch halt quasi zu nehmen. Du bekommst eine Spam-Nachricht auf Craigslist von irgendjemandem, der einfach nur einen Kasten Bier oder ein Sixpack Bier haben möchte, dafür, dass er dir deinen Wagen repariert, was halt eine Werkstatt vorher nicht hinbekommen hat. Und du denkst halt so, ja komm, schieben, also das lösche ich mal sofort. Warum wasten die Leute eigentlich meine Zeit?
Ja.
Um dem halt vorwegzukommen, also dieser Typ hat euch dann quasi mehr oder weniger den Arsch gerettet. Ihr konntet mit dem Wagen weiter nach Mexiko und er hat am Ende wirklich halt nur ein Sixpack Bier genommen für seine Arbeit.
Genau, denn man muss halt dazu sagen, der Ethan, der uns da geholfen hatte, ist eigentlich in seinem vorherigen Leben Mechaniker gewesen, konnte aber in dem Job nicht arbeiten. Also Peter und er hatten ja eine Menge Zeit, während sie die ganzen Ersatzteile sich angeschaut, neu bestellt und wieder eingebaut haben, so ein bisschen darüber zu quatschen. Und Peter hat dann auch gemerkt, dass der richtig Bock hat, an dem Auto rumzuschrauben. Und leider konnte er das nicht, denn er hatte eine Verletzung an der Hand. Also offenbar konnte er es schon, aber er konnte es eben nicht dauerhaft beruflich machen, denn er konnte sich keine OP leisten. Und jetzt ist es ja eben immer das Problem in den USA, die Leute haben keine Krankenversicherung. Wenn ihr erstmal was hast, dann bringt es auch nicht, eine neue abzuschließen, weil die schließt natürlich alles Vorherige aus. Und ins Ausland reisen ging auch nicht, denn er war noch auf Bewährung. Also die Handverletzung hatte er auch aus dem Knast. Und dann hatte er tatsächlich sich nochmal gemeldet gehabt bei uns, nachdem er das ganze Auto für wirklich ein Mittagessen und ein Sixpack Bier natürlich repariert hatte und nichts anderes haben wollte, hat er sich nochmal ein paar Wochen später bei uns gemeldet, dass er von einer NGO kontaktiert wurde, die ihm angeboten hat, die OP zu bezahlen. Also richtig krasse Karma-Geschichte.
Ja, yeah, what comes around goes around, ne? Das ist halt wirklich so das beste Beispiel dafür. Also ich finde, an der Geschichte finde ich eigentlich cool, dass du halt einfach so erstmal denkst, so, hey, warum wastet da jemand meine Zeit? Ich habe hier ein Problem und er möchte nur ein Sixpack Bier und repariert meinen Wagen, während halt irgendwie alle anderen irgendwie, weiß ich nicht, mir ein Sixpack Bier für den Wagen halt irgendwie nur anbieten.
Das ist gut.
Und du bist halt irgendwie völlig verzweifelt und am Ende ist es halt eben so eine geile Geschichte.
Ja.
Also das finde ich halt total Total irre. Und einfach so zeigt einfach das Gute in den Menschen. Also es gibt halt immer mal wieder irgendwie ein paar Leute, die halt nicht so gut sind, aber wenn man halt, ja, offenen Herzen durch die Welt geht, dass man halt eben auf diese Leute halt eben trifft. Und das ist halt toll. Und toll halt eben auch, dass, ja, wie du gerade sagst, Karma-Punkte, ne? Das ist halt irgendwie goes around, comes around. Das ist halt, hat halt irgendwie dann vielleicht doch was gebracht, wenn man halt irgendwie daran glauben möchte.
Das stimmt.
Für euch ging es dann weiter nach Mexiko. Und das war eure erste so richtige Grenze, die ihr überquert habt. Also ihr seid vorher schon nach Kanada eingereist, aber also Kanada, USA ist ja relativ easy, außer mit eurem Gym. Können wir gleich nochmal vielleicht zu sprechen kommen, Officer John, was er Probleme veranstaltet hat oder woraus er Probleme gemacht hat, die dann keine Probleme waren. Aber so richtig würde ich jetzt mal sagen, Mexiko war eure erste so richtige Grenze.
Ja, doch. So sagen, ja.
Wo ihr natürlich halt eben dieses Tipp, das ist, wie kann man das übersetzen?
Die Temporary Import Permit. Das ist ja letztlich so eine Art Visum. Also in vielen Ländern, wenn man mit dem Auto fährt, braucht man ja dieses Canet de Passage.
Korrekt.
Was ich überhaupt nicht kenne, weil auf der Reise, die wir gemacht haben und alle, in wie vielen Ländern sind wir eingereist? 12 oder 15 oder sowas? In keinem davon braucht man das. Also wir hatten sowas auch noch nie. Und dementsprechend hat man immer diese Tipp. Und das ist ja wie ein Visum und soll sicherstellen, dass du das Auto, was du rein importierst, auch wieder mit nach Hause nimmst oder wohin auch immer. Also letztlich, dass die Amerikaner nicht nach Mexiko fahren, um dort ihre alten Schrottkarren unversteuert zu verticken, sondern wenn du ohne das Auto ausreisen würdest, würdest du je nach Land entweder eine Strafe bekommen oder müsstest dann eben die Steuern alles nachzahlen.
Genau, und in Deutschland, beziehungsweise also in vielen Ländern und auch in Mittel- und Südamerika ist es ja eigentlich so, dass man diesen Canet de Passage ja oft halt hat, dass man in Deutschland halt beim ADAC eine Kaution hinterlässt im irgendwie Prozentteil des Wagenwerts und dadurch halt dann immer easy rein und raus fahren kann oder durch diese Länder reisen kann und das dann, glaube ich, also ich habe es ja leider noch nicht gemacht, dann nicht braucht. Aber es geht halt eben auch so.
Nee, aber generell in Südamerika ist es immer so. Also selbst wenn wir jetzt mit einem deutschen Auto rübergekommen wären, hätten wir keinen Canet de Passage gehabt, sondern würden immer dieses Tippzeug machen.
Ah, und was kostet das?
Unterschiedlich, so wie bei einem Visum eigentlich auch. Ich glaube, Zentralamerika war immer relativ teuer, in Anführungszeichen. Da hat es dann auch mal irgendwie $30 oder sowas gekostet, vielleicht sogar auch mal 60. Also alles überschaubar, ist halt immer ärgerlich, wenn man nur kurz einmal durchfährt. Und, ne?
Wie durch Belize.
Ja. In Südamerika, meine ich, hätten die Tipps eigentlich nichts gekostet in der Regel oder nur sehr wenig. Also du hast natürlich manchmal ab und an musst eine Gebühr oder so zahlen. Es ist immer sehr, sehr viel Bürokratie. Ich glaube, das Schlimmste war irgendwie so Nicaragua. Nicaragua ist Horror. Wo du wirklich von A nach B, nach C, zurück nach A, um dort einen Stempel zu kommen, dass du bei D warst. Und also wirklich einfach nur eine riesige Lauferei. Und zum einen gehst du hin, um den Zettel abzuholen. Der Nächste macht einen Stempel drauf. Vom Übernächsten bezahlst du es. Da ist ganz viel zu tun. Aber jetzt wirklich teuer ist es nicht. Und das Canet brauchst du meines Wissens nach in keinem einzigen Land Amerikas.
Ah, das ist good to know. Das heißt also, die Panamerika ist also relativ easy zu machen. Weil ich finde, dieser Canet de Passage, das ist ja so, dass du halt, wie ich habe da gerade schon angesprochen, beim ADAC eine Kaution hinterlassen musst, im nicht im 100% Wert des Fahrzeugs, aber im Prozentteil.
Schon recht
viel. Du kannst,
viel.
Ja, sehr, sehr viel. Du kannst auch eine Bankbürgschaft, also wenn die Bank für dich bürgt, das geht auch, aber da musst du halt die Bank zahlen. Und das ist relativ kostspielig und vor allem für Afrika brauchst du das halt sehr viel und halt für also der Mittlere Osten und solche Geschichten. Das ist ja eigentlich ganz geil, dass du halt eben die Panamerika, das wusste ich nicht, das halt eben nicht brauchst.
Ja, nee, brauchst du auf keinen Fall. Also auch andere Fahrzeuge, es gibt ja auch einige, die zum Beispiel nach Uruguay verschiffen. ist nicht notwendig. Deshalb kann ich auch gar nicht mehr sagen als das, was du gerade über das Kanä erzählt hast, weil ich noch nie was damit zu tun hatte.
Ja, das ist super interessant. Du hast jetzt gerade Nicaragua und die Bürokratie in Nicaragua angesprochen und ich erinnere mich, ihr habt eine Drohne dabei gehabt und ihr habt in Nicaragua keine Probleme gehabt?
Na, also wir haben die halt im Auto versteckt, ne? Weil okay. Es ist verboten, eine Drohne einzuführen, aber was sollen wir machen? Sollen wir die jetzt an der Grenze liegen lassen? Wir haben es natürlich nicht benutzt.
Das musste ich machen.
Echt? Yep. Ja, das wäre blöd gewesen, weil wir wären an die Grenze nicht mehr zurückgekommen.
Korrekt. Ich musste wieder ausfliegen.
Ja, okay.
Tatsächlich ist das halt so, aber habt ihr wirklich Glück gehabt, weil die bei mir, also ich bin eingeflogen, ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin. Und ich wusste nicht, dass Nicaragua-Drohnen nicht erlaubt sind. Das war ja Teil unserer größeren Reise damals. Also ich würde es nicht immer als Weltreise bezeichnen, aber so ähnlich war das ja schon, was wir gemacht haben. Und ich bin aus, Houston oder so eingeflogen und die haben die Drohne halt entdeckt, was ja ziemlich einfach ist durch diese X-Rays. Haben sie mir abgenommen. Und ich wollte damals, wahrscheinlich so wie ihr dann auch ausgereist seid, im Süden bei San Juan del Sur, rüber nach Costa Rica ausreisen und das konnte ich dann nicht. Die haben die Drohne dann da am Flughafen in Managua einbehalten und dann musste ich halt wirklich wieder den ganzen Weg zurück, mich dann in den Flieger setzen, über Panama nach Costa Rica fliegen, um meine Drohne wieder zurückzubekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zollbeamten die kaputt gemacht haben oder ob sie davor schon irgendwie einen Knack hatte, aber auf jeden Fall ging sie dann nicht mehr und ich habe wirklich Tausende von Dollar ausgegeben, um sie wieder zurückzubekommen.
Scheiße.
Aber gut.
Du warst halt auch mit dem Flieger unterwegs, da ist es deutlich schwieriger, in seinem Gepäck eine Drohne zu verstecken, die ja jetzt auch nicht so mini klein ist. Im Verhältnis wahrscheinlich so zum restlichen Rucksack.
Ist auch schon ein paar Jährchen her, da waren die schon alle ein bisschen größer. Aber deswegen habt ihr Glück gehabt. Deswegen habe ich das gefragt, wie ihr das gemacht habt, weil ich erinnere mich an eure Drohnenaktion in Kanada im Buch, wo sie dann abgestürzt ist und ihr gesucht habt und jetzt hast du
nicht
ja gerade.
Nur einmal.
Ja. Aber sie hat überlebt. Sie sind robust.
Ja, wobei ich muss auch echt sagen, die ist sehr, sehr lange schon nicht mehr zum Einsatz gekommen. Also ich glaube, inzwischen braucht man ja hier auch, meine ich sogar, einen Führerschein oder so, ich weiß es gar nicht. Die liegt schon lange irgendwie so halb in Rente.
Ja, und verstaubt, wie das halt so. Du brauchst in Deutschland, brauchst du nicht nur einen Führerschein, sondern du brauchst auch eine feuerfeste Plakette mit deinem Namen und Adresse, damit sie im Fall der Fälle getrackt werden kann und. Also es ist leider nicht mehr so leicht, wie es mal war. Und außerdem, also FYI, ich weiß nicht, ob du so eine Reise nochmal machen möchtest, die Reise, aber für alle, die zuhören und sowas vorhaben, in Kanada darfst du sie gar nicht mehr fliegen, außer du hast halt eine richtig krasse, strenge Lizenz, Drohne zu fliegen. Also es lohnt sich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, mit einer Drohne zu verreisen in den meisten Ländern.
Ich habe auch das Gefühl, das ist nochmal, also logischerweise, weil Drohnen gibt es jetzt auch noch nicht so ewig, aber dass es in den letzten Jahren nochmal richtig krass härter geworden ist, weil wir durften zum Beispiel in Mexiko noch mehr oder weniger machen, was wir wollen. Und wenige Monate später hat Mexiko eins der schärfsten Drohnengesetze überhaupt bekommen. Und alle Aufnahmen von uns sind quasi noch legal entstanden.
Ja. Also das ist wirklich, es ist einfach wieder wie immer. Also früher wurde es halt nicht reguliert, weil es halt neu war und niemand wusste, was man damit machen konnte. Bis halt die ersten Deppen in der Nähe von Flughäfen rumgeflogen sind, dann wurde das da halt so langsam reguliert, dann sind die Leute halt irgendwelchen Nashörnern und solche Sachen mit FPV-Drohnen hinterhergeflogen, dann musste das reguliert werden und so weiter und so fort. Und ich meine, der Mensch, der findet immer Wege, um sich halt selber irgendwie zu versauen.
Ja, das stimmt. Und es nervt ja auch wirklich, wenn du jetzt irgendwo bist und willst die Landschaft genießen und dann schwirren da 10 Drohnen über deinen Kopf, also
absolut. Ich verstehe das auch. Mich nervt das auch. Und es ist eine Sache, um die ich mich weniger kümmern muss, dass ich noch eine Drohne irgendwie mitschleppen muss, damit ich irgendwelche geilen Aufnahmen machen kann. ist okay.
Ich finde auch bei einer Drohne ist es ja letztendlich so, es ist ja nicht deine Erinnerung, was du siehst. Also ja, die Aufnahmen sind mega cool und ich mache total gerne Fotos, aber beim Foto denke ich mir immer so, das ist ja auch ungefähr der Blickwinkel, den ich selber hatte. Das ist so schön, um seine Erinnerungen vielleicht auch wach zu halten. Aber die Drohne, das habe ich ja in der Regel nicht aus dieser Perspektive selbst gesehen. Das ist, finde ich, eigentlich auch irgendwie so schade. Also sowohl, weil du anderen Leuten irgendwie suggerierst, so sieht es da aus, fahr da auch mal hin. Also wie oft hat man sich schon gedacht, boah geil, da möchte ich hin und dann bist du da und denkst dir, ach so, ich fliege ja gar nicht drüber, ich sehe das ja ganz anders. Von daher ist es irgendwie auch so eine Scheinwelt, ne?
Ja, das stimmt, absolut. Ihr seid durch Mexiko, da habt ihr eigentlich auch relativ viel gesehen, ne? Und das ist auch alles recht gut verlaufen.
Ja, also sehr gut sogar, würde ich sagen, oder? Verpasse ich jetzt?
Habe ich irgendwas gerade verpasst? Nein. Genau so meine ich das. Also ihr habt ja viele Leute haben euch von Mexiko gewarnt und wie gefährlich Mexiko ist und Drogenkartelle und so weiter und so fort. Und es gab keine Probleme. Der Wagen hat eigentlich relativ gut funktioniert und hat euch überall durchgebracht. Ihr habt erst im nächsten, oder war das im übernächsten Land?
In Guatemala,
Guatemala, so richtig Probleme gehabt.
Genau. Muss man aber auch sagen, selbst verursacht an der Stelle. Also ja, wir hatten ja in Mexiko immer mal wieder, also unser Texas-Mechaniker hat zwar super Arbeit geleistet, aber 100% dauerhaft gelöst war das Problem nicht. Immer wenn wir in den Bergen gewesen sind, hat das Getriebe sich weiterhin überhitzt und hat dann aufgehört zu schalten. Also es ist ja Automatik gewesen und dann hat es sich im ersten Gang aufgehängt und dann musste man immer anhalten, ein bisschen abkühlen. Das war weiterhin ein Problem. Allerdings war das gar nicht in Guatemala das Problem. In Guatemala war es eigentlich Unachtsamkeit. Der Peter war schon sehr, sehr, sehr lange gefahren über eine sehr, sehr, sehr ätzende Straße. Und ja, es hätte einen Fahrerwechsel geben sollen. Ich glaube, das wäre gut gewesen. Denn möglicherweise hätten wir dann den Stein nicht übersehen, den er übersehen hat. Und der dann nicht nur unseren Reifen zum Platzen gebracht hat, das war alles ja noch halb so wild, sondern leider auch die Ölwanne kaputt gehauen hat von unten. Da war ein Loch drin. Das ist natürlich ein riesiges Desaster allgemein, weil einfach mal 6 Liter Öl oder wie viel auch immer man da drin hat, ausgelaufen sind. Und zusätzlich wir auch einfach ein riesiges Problem hatten. Dann find mal jemanden irgendwo mitten in Guatemala im Nirgendwo, der dir so eine Ölwanne reparieren kann.
Aber es gibt sie.
Es gibt sie, ja. Es gibt also sogar Abschleppwagen.
Auch mitten im Nirgendwo kann man sich helfen. Und die Leute wissen halt, das finde ich halt immer so interessant an diesen Regionen, dass sie sich alle dann doch irgendwie gegenseitig kennen und immer jemanden kennen, der einem weiterhelfen kann.
Ja, das
und,
stimmt.
Da hilft so Google eher weniger, sondern, und das ist halt eben das, was ich meine, dass der Wagen euch halt näher an die Leute halt auch gebracht hat durch diese ganzen Situationen. Sonst hättet ihr diese ganzen Menschen halt eben nicht kennengelernt und erfahren, wie es dort läuft.
Ja, auf jeden Fall. Also Google hat uns im Gegenteil immer nur tiefer in die Scheiße geritten und gesagt, das ist eine Topstraße, nimm die. Und ja, also auch in dem Fall eigentlich. Es hätte eine bessere Straße gegeben, aber auf Google sah die wir genommen haben, wie der toll ausgebaute Highway aus. Und die andere, wie die kleine Buckelpiste. Im Endeffekt war es genau umgekehrt. Sonst hätten wir das Problem vielleicht auch gar nicht gehabt. Aber ja, es stimmt. Also es hat auch unsere Spanischkenntnisse sehr verbessert.
Und das glaube ich sofort.
Irgendwer kennt dann einen, der dann, Peter ist dann, glaube ich, mit einem Bus mitgefahren ins nächste Dorf, kam dann irgendwann mit so einem Typen auf dem Motorrad zurück, der Mechaniker war. Der konnte vor Ort und Stelle dann aber auch nicht so viel mehr machen, außer den Reifen zu tauschen. Dann sind wir noch so ein paar Meter weitergerollt, hat aber versprochen, der ist dann wieder nach Hause gefahren, hat aber versprochen, am nächsten Morgen wiederzukommen. Entweder mit einem, der ein Schweißgerät hat, oder mit einem Abschleppwagen. Letztlich wurde es dann der Abschleppwagen. Und ja, das Ganze hat uns, ich glaube, letztlich 2 Tage und ein bisschen Geld gekostet. Aber es ging wieder weiter.
Und dann ging es wieder weiter. Ihr seid weiter Richtung Süden. Du hast ja ganz kurz am Anfang angerissen, ihr habt den Wagen dann irgendwann verkauft. Erzähl mal ganz kurz, wie ging es dann so für euch weiter?
Mhm. Genau, also auch da hatten wir Glück, weil es war gar nicht so leicht, den Wagen zu verkaufen. Nicht, weil niemand Interesse gehabt hätte, aber weil viele sich das doch irgendwie sehr einfach vorgestellt haben, so wie viele es vielleicht auch aus Australien kennen, wo man als Backpacker einfach hingeht, Geld auf den Tisch legt und dann hat man ein Auto. Es ist doch eben durch diese Sache mit diesem Tipp, also mit der Temporary Import Permit, deutlich komplizierter, ein ausländisches Auto zu kaufen, weil wir hatten jetzt eine US-Zulassung und man braucht auch wieder eine US-Zulassung, aber man kann auch nur zwischen den Grenzen das auf so semi-legale Weise machen. Von daher war das wenigen Leuten bewusst und wir mussten vielen Leuten wieder absagen oder die uns. Aber glücklicherweise haben wir dann irgendein englisches Pärchen gefunden, die den ganzen Bürokratieakt mitgemacht haben. Und dann ist unsere Bertha zwischen, wo war es denn, Honduras und Guatemala in deren Besitz übergegangen. Und ja, für uns ging es dann weiter nach Hawaii.
Ihr habt dann quasi eine kleine Pause eingelegt, aber ihr, ja. Ihr seid den ganzen Weg nochmal zurückgefahren, um den Wagen zu verkaufen?
Jein, also die wollten eigentlich sogar, dass wir sie in Mexiko treffen. Letzten Endes kamen dann da ein paar Dinge zwischen, weshalb sie uns glücklicherweise doch entgegenkommen konnten. Aber von Nicaragua ist es ja gar nicht so weit und wir waren jetzt ja auf der Pazifikseite runtergefahren und sind dann einfach durch Honduras wieder hoch. Also wir hatten vorher so ein bisschen Schiss vor Honduras, weil ich glaube, von allen Ländern war es das, wo wir am schlimmsten oder die schlimmsten Dinge von gehört haben. Und wo auch die wenigsten echten Erfahrungsberichte existierten. Also alle haben immer Honduras gemieden. Man muss zwar einmal durch, wenn man nach Süden fahren will, aber auf der Pazifikseite ist es ein Stück von 3 Autostunden über den Highway. Und wir sind jetzt doch einmal quer durchs Land gefahren. Und ich muss echt sagen, wir waren so positiv überrascht von Honduras. Also die Angst war innerhalb von wenigen Stunden weg. Und es war einfach so ein cooles Land, also total schön. Und ja, unserer Erfahrung nach auch total friedlich und alles easy. Also das war echt nochmal ein cooler Abschluss für Zentralamerika.
Wahrscheinlich halt noch so sehr ursprünglich, ne? Also ist halt touristisch relativ wenig erschlossen und ja, man hat einfach noch so ein ursprüngliches Erlebnis.
Ja, also es waren richtig viele Missionare unterwegs aus den USA. Also das haben wir immer, wir haben auch einmal eine Nacht, weil wir einfach nichts gefunden haben und es war schon spät und dunkel, in so einer Art ja Mission oder sowas geschlafen. Ich weiß nicht, es kam uns ein bisschen vor wie Colonia Dignidad. Das war etwas creepy, um ehrlich zu sein.
Praise my Lord, willkommen in meiner kleinen Sekte.
Ja, genau. Wir haben dann da auch noch einen Vortrag bekommen, der ging ungefähr genauso. Und aber
ihr könnt
auch woanders.
Hier bleiben und wir bieten das und das.
Ja, ja, ja.
Und wir sind alle eine große Familie.
Ja, es war schon ein bisschen komisch. Aber ja. Auch woanders, also auch in Hotels und so haben wir es immer wieder gesehen, dass da ja christliche Missionare unterwegs waren. Vielleicht einfach auch, weil in Honduras viel Potenzial ist, Menschen zu bekehren. Also es gab ja zwischendurch San Pedro de Sula, ich glaube, höchste Mordrate der Welt. Vielleicht lohnt es sich da einfach, weil es viele verlorene Seelen gibt.
Das, ja, maybe, I don't know. Hawaii mit dem Fahrrad?
Mhm. Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, letztlich, wenn du dich wieder zurückerinnerst, diese ominöse Weltkarte mit den Post-its ganz am Anfang, da stand von mir auch definitiv Hawaii drauf. Also so das ganze Mexiko, Zentralamerika, das ist auf Peters Mist gewachsen. Da wollte er auf jeden Fall hin. Also ich fand es natürlich auch super cool, aber es war eins seiner Wunschziele. Und ja, jetzt war ich mal wieder dran. Wir waren sehr lange ja im Endeffekt dort gewesen. Und ich wollte unbedingt noch Hawaii und es passte gerade wieder irgendwie mit der Jahreszeit und wir waren wie gesagt, durch, hatten das Auto verkauft, dann passte es ganz gut. Und um das dem Peter auch ein bisschen schmackhafter zu machen, ich glaube, der hatte von Hawaii so ein etwas langweiliges Bild im Kopf mit nur am Strand rumliegen und es ist super teuer und so. Um ihn das schmackhaft zu machen, habe ich dann gesagt, ja komm, wir kaufen uns Fahrräder und ein Zelt, das wird voll das Abenteuer. Und außerdem gibt's da Vulkane. Das war ein bisschen zu viel versprochen, weil der Vulkan speit ja leider nicht mehr. Und ja, aber dennoch war es wirklich ein cooles Abenteuer. Wir sind über 3 Inseln letztlich geradelt, immer mit dem Zelt unterwegs gewesen. Und dafür bietet sich Hawaii auch wirklich krass gut an. Also nicht zwingend zum Fahrradfahren, aber zum Zelten.
Weil es ist ja doch relativ hügelig, ne? Also
ist uns dann auch aufgefallen, ja.
auf und ab. Aber und das mit dem, wie ist das denn mit dem Zelten dort? Also ich meine, es ist ja dann doch noch USA, was ja die Inseln sind ja schon sehr belebt und beliebt. Mhm. Ist das nicht sehr restriktiv?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe 2 Tage meines Lebens dafür geopfert, so eine riesen Excel-Tapete zu erstellen mit den ganzen Regeln, wann man wo an welchem Tag übernachten darf. Denn jede Insel hat ihr eigenes System. Und zum Beispiel jetzt Oahu, die Hauptinsel, wo auch Honolulu ist, die hat City and County Parks, State Parks, 2 private und noch irgendwas anderes, meine ich. Und bei den State Parks, ich kriege es jetzt auswendig gerade nicht mehr ganz auf die Kette, kann man aber auch sonst bei uns auf der Webseite nachlesen. Die einen haben nur an bestimmten Tagen offen. Ich glaube, Mittwoch und Donnerstag ist grundsätzlich überall geschlossen. Da ist dann Cleaning und Maintenance, was auch immer man an so einem Zeltplatz alles putzen kann, also weil da ist nichts außer Toiletten. Und dann gibt's Campingplätze, an denen darf man nur von Freitag bis Sonntag schlafen und andere von Sonntag bis Dienstag. Aber man muss immer die komplette Zeit buchen und bezahlen, selbst wenn du nur eine Nacht bleiben willst. Und du kannst nur eine Reservierung gleichzeitig haben. Das heißt, wenn du jetzt jeden Tag weiterfahren möchtest oder alle 2, dann hast du halt echt ein Problem, weil du nirgendwo legal schlafen kannst, weil du hast ja bereits einen Zeltplatz, den du für 5 Nächte bezahlt hast, auch wenn du nur 2 nimmst. Das ist wahnsinnig kompliziert. Es steht auch ständig der halbe Campplatz leer, weil die Leute eigentlich nur ans Wochenende wollten, aber sie mussten 5 Tage mieten. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit.
Hört sich wahnsinnig kompliziert
an. Ja, ich habe jetzt den Bachelor of Arts habe ich gemacht.
the Bachelor of Camping in Hawaii.
Ja.
aber ihr wart die Idee des Roadtrips und der Panamerika, also war das eigentlich, also lass mal die Frage so stellen, die Panamerika, die seid ihr ja eigentlich am Ende ja mehr oder weniger gefahren.
Mehr oder weniger, also ich würde eher weniger sagen, weil die Zeit, die wir, wenn man es wirklich streng sieht als Panamerikaner, sind wir sehr, sehr selten auf ihr gewesen, muss man sagen.
Muss man das so streng sehen, dass man sagt, nein, man muss auf dieser Straße sein? Also, aber ich meine, also, die Idee
sicherlich
der Panamerikaner ist doch auch, dass du von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord fährst, oder?
Ja, ich denke. Also wir sind
so
ja auch gar nicht durchgefahren. Die meisten fahren ja bis nach Feuerland.
Ja.
Also ganz unten in Patagonien. Das haben wir uns dann ja geschenkt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wären wir voll in den Winter reingefahren, wenn das wirklich nicht mehr spaßig ist und man da auch ja eigentlich nichts machen kann. Die Nationalparks sind geschlossen. Es ist viel zu krass windig und kalt. Das war ein Grund. Wir waren auch vor nicht allzu langer Zeit vorher in Patagonien gewesen. Das heißt, da waren die Eindrücke noch recht frisch gewesen. Und deshalb sind wir ja eigentlich relativ nördlich von Chile sogar schon links abgebogen und haben Karneval in Rio als unser Ziel auserkoren. Von daher haben wir uns da eigentlich einen großen Part der Panamerikaner nicht gegeben. Und auch vorher sind wir viel zickzack gefahren, weil ich meine, so die coolen Sachen erlebst du nicht auf dem frisch geteerten Highway, ne?
Nee, klar. Aber meine Bezeichnung wäre das jetzt schon, dass man einmal so also meine Bezeichnung der Panamerikaner ist nicht die Straße, sondern das Erlebnis von,
ja.
Also einmal diese Kontinente zu durchqueren.
Mhm.
Und deswegen würde ich eure Reise als solche vielleicht bezeichnen. Aber ich finde es interessant, weil ihr es halt eben nicht gemacht habt.
Ja.
Sondern,
also wir machen es schon, aber einfach so wieder vereinfachend. Ne? So Panamerikaner haben viele schon mal irgendwie gehört. Kann man sich drunter was vorstellen? Trifft es gut in einem Wort? Aber es gibt da sicherlich den ein oder anderen, von dem du dann direkt erstmal gesagt, aber das ist ja nicht die Panamerikaner.
Klar, natürlich, wenn man es ganz streng sehen möchte, dann ist es das halt eben nicht. Aber ich glaube, es ist Auslegungssache.
Ich denke auch.
War denn klar, als ihr den Wagen verkauft habt, dass ihr wieder zurückkommt und weiterfahrt?
Du meinst jetzt zwischen Nord- und Südamerika? Oder?
Genau.
Ja. Nicht wirklich, nee. Also es war immer klar, dass wir hier unsere Wunschziele von den Post-its irgendwie noch so gut es geht alle unterbekommen möchten. Deshalb dann ja eben Hawaii und auch noch Südsee. Wir waren ja noch auf Samoa. Aber es war dann auch klar, Südamerika war wieder definitiv Peters Ding, dass er das unbedingt noch machen möchte. Also dass da kein Weg drumherum führt. Er will unbedingt nach Südamerika. Und ich musste jetzt auch nicht groß überredet werden. Aber wir haben dann auch schnell gemerkt, dass wenn man einmal so lange mit dem Bulli unterwegs ist, was ja sehr komfortabel irgendwo auch ist, weil du hast immer dein Zuhause mit dabei und musst nicht groß hin und her packen. Also man räumt zwar ständig rum, aber es ist schon was anderes, als so ein Backpack im Hostel jeden Tag zu packen. Deshalb war es dann relativ schnell klar, wir sind da ein bisschen versaut, wir brauchen wieder ein Fahrzeug. Und wir haben dann blind eins aus der Ferne auf Facebook gekauft, auf Facebook Marketplace. Und dann ging es in Kolumbien weiter.
Man wird mutiger, ne? Mit seinen Erfahrungen. Hätte die Svenja und der Peter im 2018, als sie die Reise angefangen habt, das so gemacht, über Facebook Marketplaces einfach aus der Ferne ein Auto zu kaufen?
Gute Frage. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich will es gar nicht ganz ausschließen, aber man wird definitiv mutiger. Da hast du vollkommen recht. Also wir hätten es wahrscheinlich einmal zumindest vorher sehen wollen, dass es existiert und so.
Ja, deswegen, also ich glaube schon, dass man halt einfach auch da sieht, inwieweit so eine Reise jemanden verändert.
Das stimmt, ja.
Und einfach man wird auch wenn das Konto immer schmaler wird, geht man am Ende reicher aus dieser Erfahrung raus.
Das sowieso.
Oh, ist das nicht ein schöner Spruch gewesen? Den muss ich mir aufschreiben. Kolumbien, habt ihr dann diesen Wagen, was war das dann für ein Wagen, den ihr gekauft habt?
Das war ein Nissan Xterra. Also man darf wirklich nicht mehr Campervan dazu sagen, das ist schon krass übertrieben. Wir hatten hinten eine Matratze drin, gekocht haben wir draußen. Man konnte drin schlafen, aber viel mehr auch nicht. Also wohnen nicht, das ist einfach ein Geländewagen. Wir hatten überlegt, ein Dachzelt drauf zu machen. Allerdings gab es das in Kolumbien einfach nicht zu kaufen. Und danach in Ecuador und so wird das mit der Warenverfügbarkeit nicht besser. Vor allem nicht für solche exotischen Dinge aus deren Sicht. Und irgendwann waren wir dann eigentlich auch ganz froh, keins zu haben, weil wir waren dadurch immer krass inkognito unterwegs. Also Nissan und Toyota sind generell so die gängigen Fahrzeuge und auf den ersten Blick sahen wir dadurch nicht wirklich anders aus als das durchschnittliche lokale Auto. Also wir hatten Washington-Nummernschilder besorgt, haben diesen Washington-Part mit Klebeband abgeklebt, dass das nicht so auffällt, dass es ein amerikanisches Fahrzeug ist. Und dann sind wir auch gar nicht mehr groß aufgefallen, was gut ist für sowohl Autoeinbrüche und all solche Geschichten, aber auch was das Anhalten von der Polizei betrifft.
Wie? Ihr habt Washington-Nummernschilder besorgt. Also war der Wagen auf die USA angemeldet? War das ein amerikanischer Wagen? Oder?
Genau, also wir hatten den von zwei Neuseeländern gekauft und der hatte eine amerikanische Zulassung. Und dann ist es gar nicht so einfach, ja, das hatte ich gerade ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen in Zentralamerika, dass man nicht das einfach, also wir hätten jetzt nicht einfach deutsche Nummernschilder mitbringen können, also deutsche sowieso nicht, da hätte das Auto ja erst zum TÜV gemusst, aber
das interessiert übrigens niemanden, du kannst außerhalb von Europa, also außerhalb von Deutschland kannst du ohne TÜV rumfahren.
Ja, aber hätten die uns Nummernschilder gegeben in Deutschland, wenn wir sagen, da steht in Kolumbien so ein Auto, das möchten wir hier gerne anmelden?
Das nicht, weil dafür bräuchte es dann schon wieder TÜV, das stimmt.
Ja, aber ich glaube, wenn es abgelaufen ist, dann ist
es
egal.
Wenn es auf Deutschland gemeldet ist und es abgelaufen ist, dann interessiert es eigentlich so gut wie niemanden mehr, was diese Plakette da, welche Farbe sie hat und wann es abläuft.
Das stimmt. Also wir haben es so gemacht, weil es eben ein amerikanisches Fahrzeug war. Man konnte, das war jetzt, wann war das, 2019, noch super easy sich Nummernschilder aus Washington besorgen. Da gibt es jemanden, Alex Smith heißt der, den kennt jeder, der auf der Panamericana reist und schon mal ein Auto versucht hat zu kaufen oder zu verkaufen. Der bietet so einen Service an, dass der dir die Nummernschilder halt besorgt. Also ich glaube, der macht nichts anderes, als jeden Tag da zu diesem Department of Motor Vehicles oder wie das heißt, zu gehen und für andere Leute mit notarieller Vollmacht das zu besorgen. Also wir waren dann noch in Deutschland beim Notar, also wir waren nach Samoa kurz in Deutschland gewesen, waren dort noch beim Notar, haben da irgendwelche Sachen uns bestätigen lassen und dann hat der Alex Smith uns noch, ich glaube, am Tag der Abreise, wo der Flug ging, lagen die Washington-Nummernschilder in Deutschland in der Post. Und ach, dann haben wir die eingepackt, sind nach Kolumbien geflogen und sind dann aber erstmal noch mit den Nummernschildern der Vorbesitzer rumgefahren, weil man kann die jetzt wieder nicht mitten im Land tauschen. Das heißt, wir hatten von denen so eine Art Vollmacht, dass wir für die das Auto aus dem Land bringen dürfen. Und dann ist unsere Grenze ja mit Ecuador gewesen. Das heißt, zwischen Kolumbien und Ecuador haben wir uns in eine ruhige Ecke gestellt, haben das Auto in Kolumbien quasi ausgecheckt beim Zoll und haben die Nummernschilder abgeschraubt, schnell die neuen Nummernschilder dran geschraubt und haben es dann in Ecuador endlich legal auf unseren eigenen Namen gefahren.
Crazy. Also das ist ja wirklich, also ich meine, das ist ja da, also hättest du dir vorher nicht ausmalen können, dass du sowas mal machst und dass du solche Erlebnisse hast.
Es ist so schon.
Und vor allem, dass es für jeden, für alles irgendwie eine Lösung gibt, wenn man halt lang genug dranbleibt.
Ja, ja. Wir reden ja immer über das Buch Kein Ziel ist das Ziel. Wir haben tatsächlich noch ein zweites Buch, weil das nämlich eben alles so kompliziert ist, haben wir da einen Ratgeber geschrieben, Vanlife in Amerika heißt der, wo genau diese ganzen Dinge alle drinstehen.
Das ist super praktisch. Einfach nur so, damit man einfach schon mal von allem mal irgendwie gehört hat und weiß, okay, wenn dieses Problem kommt, dann so, wenn das kommt, ja, dann so. Ja. Wenn in, ich weiß nicht, in welchem Land das war, wo ihr wegen des Kennzeichens in dem Fahrzeugpapier nicht reingekommen seid und dann hat der Beamte Guatemala gewechselt und dann ging das wieder auf einmal, weil die VIN-Nummer einfach verglichen worden ist. Guatemala, ne?
Ja, ja, genau, genau.
Es sind einfach solche vielen, vielen Kleinigkeiten, wo du halt natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen und auch Nerven kosten in dem Moment, aber jetzt so im Nachhinein, Jahre später, denkst du dir einfach nur so, boah Mann, war das lustig.
Ja, ja. Es ist übrigens inzwischen nicht mehr Washington, sondern ich meine Vermont oder so, wo es den Service gibt. Washington hat da irgendwie einen Riegel vorgeschoben, habe ich gehört. Ist jetzt aber auch gerade nur so ein Halbwissen, aber weil nicht alle US-Staaten eignen sich gleich gut. Also so ein kalifornisches oder Florida-Nummernschild sich zu holen, ist keine gute Idee.
Wahrscheinlich, weil die dann ja wahrscheinlich noch irgendwelche Steuern und solche
Geschichten. Ja, ja, genau. Ich glaube, Kalifornien hat auch so einen Abgastest, wo du dich regelmäßig vorstellen musst und so. Also man kann, Alaska ist auch super. Da sind wir einfach nur hingegangen, haben gesagt, wir hätten gerne ein Nummernschild, wir möchten jetzt hier das Auto anmelden. Und ich weiß noch, ich hatte ja smarterweise meinen Führerschein nicht mit. Also generell jetzt nicht. Nicht nur nicht mit beim Amt, sondern wir sind ja in die USA geflogen, um dort ein Auto zu kaufen und damit rumzufahren. Und ich hatte meinen Führerschein in Deutschland liegen gelassen. Aber auch das war jetzt nicht so dramatisch. Ich hatte diesen internationalen Lappen dabei, ne? Der war zwar auch schon abgelaufen, aber haben sie sich drüber kaputt gelacht, ob das wirklich ein Führerschein sein soll?
Ich wollte gerade sagen, wenn du mit diesem grünen Lappen irgendwie durch die Welt reist, dann denken die so alle so, you're really from Germany? Excuse me, you run around with this?
Ja, und ich meine, der wäre noch nicht mal irgendwie ordentlich übersetzt oder so, ne?
Ja, ja, und ich meine, am Ende so einer langen Reise ist das Ding schon wieder abgelaufen. So kurz ist die Dauerhaltbarkeit davon. Ja.
Aber es reicht auch gar keinen zu haben. Also in den USA, wie gesagt, bin ich komplett ohne Führerschein unterwegs gewesen. Und Kanada war jetzt auch nicht schlimm.
Ja, ja. Glück gehabt. Wenn du nochmal so einen Officer John auf der Straße erwischt, dann kriegst du halt eben, weiß ich auch nicht, was der da macht.
Ja, weiß er wahrscheinlich selbst noch nicht, wo ihm gerade der Sinn nachsteht. Nee,
aber alle, die jetzt sich fragen, wer Officer John ist, die müssen sich einfach euer Buch kaufen und durchlesen. Er erscheint zwischen den USA und zwischen Kanada und den USA erscheint genau. Er und macht das Leben so ein bisschen schwer für ein paar Tage. Und Ihr wart dann in Kolumbien, ihr wart in Ecuador unterwegs, ihr seid, du hast gerade gesagt, ihr seid weiter runter nach Chile, wo ihr dann links abgebogen seid und euer Ziel war Rio de Janeiro und Karneval. Was ist da noch so alles passiert? Also auf der, auf ist das dann der dritte Teil der Reise, wenn man ihn aufteilen möchte?
Ja, könnte man so sagen, ja. Also wir waren im Dschungel von Peru mit dem Einbaumkanu unterwegs mehrere Tage. Das war auf jeden Fall auch super spannend. Das Auto ist natürlich etliche Male hat's den Geist aufgegeben. Also ich glaube in Südamerika, da haben wir wirklich viele, viele, viele Mechaniker kennengelernt, die mal mehr, mal weniger drauf hatten. Aber da wird wirklich viel an der Karre rumgeschraubt. In Peru, was für mich zumindest eines der krassesten Erlebnisse waren, wir haben nachts wild gecampt und morgens aufgewacht, weil ich irgendwie draußen was gehört habe und wir standen eigentlich super, ja, so einsam an so einem Flusslauf in den Bergen. Und ich habe es irgendwie erst gar nicht gecheckt und man kennt das ja, dass manchmal, weil das war eine touristische Route hoch zu so einem schönen Gipfel, dass dann da irgendwie was aufgebaut wird morgens und da stehen plötzlich irgendwie Markthändler, die den Touristen, die daherkommen, Cola verkaufen wollen oder so. Und ich dachte erst, sind wir in sowas reingeraten, bis ich dann irgendwann das so gecheckt habe, als ich richtig wach war und neben uns einfach ein LKW verunglückt ist.
What?
Mit Menschen drin, also wie es eben auch in solchen Ländern üblich ist. Da fahren nicht nur Fracht mit, sondern auch jeder, der oben ins Bergdorf muss. Das war auf jeden Fall ein krasser Schock. Ist im Endeffekt wenig passiert, muss man sagen, dafür, dass der einfach mal auf der Seite lag und Rauch aus dem Motorbereich rauskam. Aber alle Menschen konnten einigermaßen unverletzt rausgezogen werden. Also verletzt schon, aber nicht schlimm. Das war definitiv krass. Und ja, am Ende, ich glaube, ein Highlight noch, ich war in Rio bei der Samba-Parade vom Karneval, habe ich mitgetanzt. Und ja, dann war es irgendwann auch schon, wie es so ist, die Zeit vergeht plötzlich super schnell. Karneval durchgetanzt überall und plötzlich war Corona.
Ja, und damit war, das ist so krass, weil mittlerweile ist ja jede Geschichte, die ich halt in den letzten Jahren hier im Podcast aufnehme, hat halt in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zu dieser Pandemie. Wir sprechen halt dann, wann war Karneval?
Wenige Tage vorher, im Februar.
Ja, und danach geht die Welt unter und das war halt auch der automatische Riegel für eure Reise, oder?
Ja und nein. Also wir wollten ja eh nach Hause. Wir hatten ja ein Schiff gebucht und wollten von Rio nach Marseille und von dort aus mit der Bahn dann nach Hause fahren. Und es war noch ein bisschen ungeplant, was wir danach machen. Wir hatten eine Vortragsreihe geplant gehabt, die selbstverständlich dann letztlich abgesagt wurde. Und wir hatten geplant, uns in Deutschland wieder ein Campervan zu kaufen und damit ein bisschen durch Europa zu reisen. Ein Campervan haben wir gekauft. Aus Europa wurde dann eher Deutschland und vielleicht mal ein paar Tage Österreich, so wie das 2020 war, wo man sich kaum über die Grenze getraut hat. Aber die Rückreise, die ist doch deutlich komplizierter geworden. Also eigentlich war geplant, dass wir, ich glaube, 19 Tage oder sowas auf dem Schiff sind und damit in Ruhe über den Atlantik zurückreisen. Letzten Endes waren wir 4 Tage vorher zu Hause und diese 19 Tage, wo wir dachten, das wird jetzt so richtig entspannt, hier können wir alles verarbeiten, Revue passieren lassen, einfach nur rumliegen und lesen, war dann doch nochmal irgendwie sehr, sehr abenteuerlich geworden, weil das war genau die Zeit, wo dann diese Kontaktsperren in Kraft getreten sind, wo alle Häfen dicht gemacht haben. Niemand wollte dieses Schiff mehr haben. Und unsere Reise wurde auch umgeplant. Frankreich hat uns dann auch nicht mehr angenommen, so wie ungefähr jedes andere Land. Lissabon hat sich letzten Endes erbarmt. Aber auch da war es nochmal richtig krass. Also wir wurden mit einer Polizeieskorte zum Flughafen gebracht und wie in so einem Agentenfilm sind wir einfach ohne Check-in oder irgendwas oder Sicherheitsprüfung vor so einem Flugzeug vorgefahren und mussten dann da einsteigen, haben dann rausgefunden, das fliegt jetzt nach Frankfurt und sind dann nach Frankfurt gebracht worden. Also es war schon irgendwie krass.
Das ist einfach so ein krasses Ende zu dieser geilen Reise. Und danach ging es ja eigentlich noch weiter, ne? Ich meine, diese Corona-Pandemie, du hast dich halt einfach, ja, wenn du dich da nicht schon wie ein Krimineller gefühlt hast, wann dann? Ja. Aber du hast ja dieses Jahr 2020 als Reisender und ihr habt eure Vorträge geplant und ihr habt einen Reiseblog und also das Reisen ist ja mittlerweile auch so ein bisschen auch euer Beruf geworden und du denkst so, ey, ich kann ja gar nichts machen. Also fahre ich jetzt dahin? Nee, das geht nicht. Mache ich das? Nein, das geht auch nicht. Wie ist das da? Weiß ich nicht. Da ist so eine Grauzone. Wollen wir es vielleicht versuchen? Was ist aber, wenn das passiert? Da werde ich wieder da irgendwie, weiß ich nicht.
Voll. Also im Moment, muss ich sagen, bin ich da recht entspannt. Aber zwischenzeitlich, genau wie du sagst, ja.
Also einerseits hast du total die Entspanntheit entwickelt auf dieser Reise. Also alleine finde ich halt dieser Autokauf aus dem Internet, ohne es gesehen zu haben, finde ich halt so, dass der beste Beweis dafür, inwieweit ihr euch so entwickelt habt. Und dann kommst du zurück und dann ist diese Entspanntheit schon wieder fast verflogen, wenn du halt in deutsche Gefilde wieder kommst. Aber hat ja nicht nur mit deutschen Gefilden zu tun, sondern mit der Pandemie an sich und dieser etwas, was wir alle nicht kennen und kannten.
Ja, das stimmt. Also das war wirklich ein krasses Ende eigentlich. Also vor allem so abrupt und du kommst nach Hause und du denkst dir eigentlich, boah, cool, jetzt sehe ich alle meine Freunde wieder, meine Familie und so weiter und es ist einfach niemand da oder also du siehst sie zumindest nicht und alles, worauf du dich irgendwie so freust, wenn du zurückkommst, gibt's einfach zumindest vorübergehend sehr lange nicht mehr. Das war schon sehr komisch.
Hat euch vielleicht ein bisschen Zeit gegeben, das Buch zu schreiben und eure Gedanken so ein bisschen zu sortieren?
Ja, also wenn man sich schönreden will, dann das auf jeden Fall.
Aber es ist halt eben scheiße, weil, also ich meine, genau, das ist, du kommst ja nach Hause, um halt eben diese ganzen Freunde und Familie alle zu besuchen und halt eben auch deine Geschichte zu erzählen. So, hey, wie ist es dir in den letzten 2 Jahren ergangen und was hast du alles erlebt? Und dieser Part, der ich finde genauso wichtig ist wie die Reise selbst, weil das der Teil ist der Verarbeitung des Erlebten, fällt komplett weg.
Ja, vor allem, es war einfach ein sehr, sehr krasser Kontrast irgendwie. Ne? Du hast so vorher so gefühlt unendliche Freiheit, kannst jeden Tag irgendwie machen, was du willst und vor allem auch so dieses, wenn es dir irgendwo nicht gefällt, dann hatten wir das jetzt dann vorher fast 2 Jahre, dann fährst du halt weiter. So, dann sagst du halt, oh, keine Ahnung, von mir aus Ecuador ist jetzt vielleicht nicht so toll oder tatsächlich war es in Ecuador wirklich so, dass wir sehr, sehr viel schlechtes Wetter hatten. Es hat krass geregnet immer und war ziemlich kalt. Na gut, dann überspringen wir jetzt halt vielleicht 2, 3 Sachen, die wir andernfalls gerne noch gemacht oder gesehen hätten und fahren weiter nach Peru, wo es schön ist. Und genau diese Flexibilität, die wir sehr lange hatten, einfach immer sozusagen, die Situation passt mir nicht, ich verlasse sie, die gab es halt gar nicht mehr. Das fand ich krass belastend.
Ja, das glaube ich. Das ist einfach so freiheitsraubend.
Mhm, ja.
Dieser Cut. Nochmal so abschließend, wenn du jetzt so diese Reise Revue passieren lässt, was du ja schon ganz oft gemacht hast und ihr redet ja sehr viel über die Reise, weil ihr auch regelmäßig Vorträge darüber haltet. Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, hätten wir anders machen sollen? So was man so als was ihr als Learning für die nächste Reise mitgenommen habt?
Mhm. Also ich würde definitiv nicht noch mal einen Monat vorher heiraten. Also ich würde schon noch mal heiraten, aber und auch wieder den Peter. Aber das war vorher alles viel zu krass, fand ich da so. Alles irgendwie vorher noch mitzunehmen. Ich würde es deutlich entspannter von vornherein angehen und nicht so viel vorher noch irgendwie an To-Dos haben. Das hat uns schon so ein bisschen unentspannt starten lassen. Ansonsten, wo ich sehr froh bin, um es mal so rum zu beantworten, dass wir es so gemacht haben, ist insgesamt wenig zu planen und wenig fixe Punkte zu haben. Also ich weiß es noch von vorherigen Reisen, die ich gemacht habe. Ich habe so meine allererste nach dem Abi nach Australien, wo ich einfach schon sehr viel geplant hatte und sehr viele Dinge schon, dass ich irgendwo einen Weiterflug gebucht hatte. der mich dann hart eingeschränkt hat, weil ich wusste, ich muss in 3 Monaten da sein und in der Zwischenzeit haben sich vielleicht meine Präferenzen total geändert oder ich habe irgendwas gehört, was ich auch machen möchte, von dem ich vorher nichts wusste, aber das konnte ich jetzt nicht machen, weil ich hatte ja schon irgendwelche anderen Dinge gebucht gehabt oder ähnliches. Da bin ich einfach sehr froh, dass wir das größtenteils dieses Mal so rum gemacht haben. Also, dass wir nichts, wenig geplant hatten, so wenig wie möglich. Und ja, quasi umgekehrt beantwortet hoffentlich.
Ja, nee, ich verstehe das total, ja.
Das einfach, ist so der Punkt, wo ich froh bin, dass wir es bei dieser Reise besser gemacht haben.
Ja. Ja, weil es ist natürlich auch so, ne? Du sparst natürlich Geld, indem du frühzeitig buchst, aber sparst du dann wirklich, wenn du halt.
Die ganzen Umbuchungskosten.
Die ganzen Umbuchungskosten und den ganzen Stress und halt auch die, einfach diese Freiheit, die kostet natürlich, die kostet es dich am Ende.
Genau.
Dass du eine Sache nicht erleben kannst, die du unbedingt erleben möchtest, weil du darauf beharrst, dass du das jetzt irgendwie den Flug jetzt nehmen musst oder sonst irgendwas. Also kann ich sehr gut verstehen. Svenja, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Dass du mit mir und mit uns über dein Buch oder euer Buch erzählt hast. Man kann euch überall treffen in Zukunft. Ihr habt verschiedene Events und Vorträge über eure Reise.
Genau.
Und man findet euch natürlich halt auch auf eurem Blog, kann man euer Buch kaufen oder eure Bücher, du hast ja gerade ganz kurz angesprochen, dass ihr auch einen Ratgeber zu eurer Reise geschrieben habt. Und ich danke dir viel, 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 vielmals für deine Zeit. Schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben.
Das fand ich ja auch, ja.
Wir haben ja für alle, die jetzt zuhören, wir haben in der Zwischenzeit, vielleicht hört ihr es nicht, einen kleinen Schnitt und da haben wir uns drüber unterhalten, dass wir uns wirklich richtig lange kennen, was mir nicht so ganz bewusst war. Ich hab einen Teil unserer langen Beziehung vergessen oder übersprungen.
Das ist jetzt wirklich sehr traurig.
Oder ich habe ein bisschen zu viel getrunken damals, was es erklären könnte. Ich glaube, da war sehr viel Bier involviert, als wir uns kennengelernt haben. Aber auf jeden Fall, es hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald.
Danke, dir auch. Bis demnächst. Ciao.
So, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet den Blog von Svenja in den Shownotes und natürlich auch ihr Buch. Und auf ihrem Blog findet ihr dann wahrscheinlich auch die verschiedenen Termine, wann sie wieder einen Vortrag zu dieser Reise in Deutschland hält. Nächste Woche, am 18. Oktober, geht es hier weiter mit meiner Bikepacking-Tour durch die Lüneburger Heide. Die habe ich im Juli gemacht. Das war ein sehr spontanes, kleines Mikroabenteuer, da unser Sprinter in der Werkstatt war in Hannover und ich irgendwie nichts zu tun hatte und nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Also habe ich mir ein Fahrrad ausgeliehen und bin 200 Kilometer durch die Lüneburger Heide gefahren und was ich da so alles erlebt habe und warum es wirklich wunderschön war, das erlebt ihr dann nächste Woche in dieser Mittendrin-Folge. Am 18. Oktober ab 4 Uhr ist die Folge online und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Und wenn ihr mit nach Finnland kommen wollt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Also, tschüssi!